herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast Folge 361, diesmal wieder mit Florian Heinemann. Wir reden über den verpatzten Börsengang von Kronex, beziehungsweise den Börsengang, der nicht stattgefunden hat. Wir reden außerdem über die sehr überraschenden Zahlen von Warby Parker, quasi dem Mr. Spex-Vorbild in den USA, was an die Börse gegangen ist und dort zu erstaunlich hohen Bewertungen geführt wird. Dann reden wir natürlich über Rent the Runway, ein Business, was gestern an die Börse gegangen ist. Wir haben den Podcast vorgestern aufgenommen. Wir waren von den Zahlen überhaupt nicht überzeugt. Die Börse ist trotzdem recht zufrieden mit dem, was Rent the Runway dort zeigen konnte und bewertet das Unternehmen mittlerweile mit 1,5 Milliarden Dollar. Heute ist der Trend ein bisschen rückläufig, aber das sind ja nur tagesaktuelle Zahlen. Und dann gucken wir noch in ein, zwei andere Themen rein, wie immer in die Monthly Heinemanns. Es sollte also wieder eine kurzweilige Folge werden für euch und ich freue mich über Vorschläge für Unternehmen, die wir uns mal genauer anschauen sollen in den nächsten Wochen und Monaten. Wir versuchen das hier einmal im Monat zu machen. Die nächste Folge kommt also im November raus. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Monthly Heinemann. Florian, herzlich willkommen zum Monthly Heinemann. Heute reden wir über die Unternehmen, die es an die Börse geschafft haben oder noch nicht an die Börse geschafft haben und dem E-Commerce zuzuordnen sind. Manchmal folgt uns der Markt, manchmal nicht. Bei Wish haben wir keine wechselnde Tendenz erkannt in den letzten Wochen. Da schaut es immer noch ziemlich grau aus. Und heute reden wir kurz über Kronex, kurz über Warby Parker, intensiver über Rent a Runway. Ich weiß gar nicht, gehen die nicht heute an die Börse? Ich glaube, diese Woche auf jeden Fall. Morgen.
Ach so, morgen.
Morgen an die Börse. Der Podcast geht aber erst übermorgen live. Das heißt, die sind gestern in die Börse gegangen, für diejenigen, die es jetzt gerade hören. Und wir reden über The Hut Group. Da gibt es so ein paar Sachen, die, glaube ich, ganz spannend sind für die Hörer. Wir versuchen euch auch wieder hier in den nächsten 45 Minuten relativ zügig durch unsere Gedanken zu leiten. So, fangen wir mal an mit dem generellen Umfeld, so Börse, Kapitalmarkt. Hast du da jetzt einen veränderten Wind irgendwie verspürt in den letzten Wochen und Monaten? Es war ja eigentlich ein recht gutes Vorjahr. In diesem Jahr sind die Werte About You, Zalando, also hat sich das seitwärts bewegt, müsste man ja fast sagen. Aber grundsätzlich wird ja noch relativ viel Geld in den Markt gedrückt rund um das Thema E-Commerce. Das sind eigentlich noch sehr, sehr gute Zeiten, wenn man jetzt mal auf so eine 10-Jahres-Perspektive schaut, um Dinge an die Börse zu bringen oder Geld einzusammeln für das Thema E-Commerce, Dienstleistung, Infrastruktur, Logistik.
Ja, ich glaube, E-Commerce ist, muss man schon sagen, gibt schon eine gewisse Abkühlung aus meiner Wahrnehmung. Sicherlich auch aufgrund der Schwierigkeit, die man da natürlich besonders stark sehen kann, was passiert quasi. Jetzt kommen ja so die Quartale, wo man sich da mit den Corona-Wachstumsquartalen vergleichen muss, ne? So, und da merkst du schon an der einen oder anderen Stelle jetzt eine gewisse Zurückhaltung, sowohl was den IPO-Erfolg von den Modellen angeht, als auch was jetzt sozusagen die Zahlen von dem einen oder anderen angeht. Das heißt, also ich glaube sozusagen für Software as a Service und so weiter sieht es noch ein bisschen einfacher aus, das Umfeld. Ich nehme das schon so wahr, dass sozusagen das IPO-Fenster für E-Commerce an sich sich nicht jetzt geschlossen hat komplett, aber zumindest mal ist da eine größere Zurückhaltung gibt.
Ja. Also nur noch Top-Unternehmen können an die Börse. Die Unternehmen, die so ein bisschen Zahlen unsicher sind oder vielleicht auch hier und da mal eine Zahl verstecken müssen, denen fällt es auf jeden Fall schwerer.
Ja, und natürlich auch die, wo jetzt eben die Frage ist, wie kommen die Leute denn wirklich jetzt aus Corona raus? Ne? Also so, das weiß ja, ist halt sehr schwer zu sagen, ne? Ob du dann immer noch ein Year-over-Year-Wachstum hast. So, also das ist und deswegen glaube ich, da herrscht einfach eine gewisse Zurückhaltung, weil natürlich viele der Bewertungen, die wir jetzt gerade gesehen haben in den letzten zwei, drei Jahren oder die Multiples, die denen zugrunde liegen, natürlich schon sehr stark auf Wachstumsraten basieren, die relativ hoch sind, und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, jetzt quasi was ist eigentlich denn das Neue, also das Wachstum, was man typischerweise in E-Commerce-Modellen eben dann sieht, in der Post-Corona-Zeit oder in der etwas abnehmenden Corona-Einfluss. Also war es jetzt eine einmalige Verschiebung nach oben, es geht dann so weiter wie vorher, oder gibt es teilweise auch sozusagen Kompensation dann in die andere Richtung, und das ist, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig klar, auch je nach Kategorie.
Okay, nehmen wir mal ein Geschäftsmodell, was eigentlich durch Corona hätte profitieren müssen. Das ist Conext, die an die Börse gehen wollten, an die Schweizer Börse. Ich weiß gar nicht, warum man in der Schweiz an die Börse will. Vielleicht, weil das irgendwie für das Thema Uhr steht.
Die sitzen in der Schweiz, ne? Und das ist natürlich genau. Mit Uhren hat ja auch was.
Genau, da wollten wir an die Börse gehen, haben 2020 101 Millionen Euro Umsatz ausgewiesen bei einem Operating Loss von ungefähr 9 Millionen, sind dann 2021 gar nicht so doll gewachsen und sind von 2019 auf 2020 auch nur mit 20% gewachsen. Conext, für diejenigen, die jetzt hier keine Uhren kaufen regelmäßig, dazu gehöre ich auch dazu, also ich bin auch kein Uhrensammler, ist kein Uhrenmarktplatz. Das wird oft in den Medien falsch eingeschätzt. Das ist im Grunde mal ein Uhrenhändler. Die kaufen Uhren auf, sind dann quasi, haben die dann auch auf dem Balance Sheet, kümmern sich darum, dass die Uhren gereinigt werden, dass die Qualität stimmt, dass das auch keine Plagiate sind und verkaufen sie dann auf eigene Rechnung weiter. Andere Player in diesem Segment, hier zum Beispiel Chrono24, das ist ein Marktplatz, da stellen Händler wie der Juwelier aus Schwerin oder aus Kiel, stellen dann Inventar ein, auch Private dürfen Inventar einstellen und dort wird nur Angebot und Nachfrage vermittelt. Und das funktioniert auch extrem gut, angeblich für Chrono24, ist ein privates Unternehmen, relativ starkes Wachstum, hohe Renditen. Das ist bei Conext nicht der Fall und die Kritik, die sie auch dann haben einstecken müssen im Rahmen des Börsengangs, weil Banken das dann nicht ausreichend gezeichnet haben oder auch das Investoreninteresse relativ gering war, haben sich dann zurückgezogen, führt sozusagen zu ein paar Fragezeichen. Meine Conclusio hier wäre, falsches Geschäftsmodell gewählt. Die haben das Modell eines Händlers gewählt, hätten eigentlich das Modell eines Marktplatzes wählen müssen. Und ein Handelsmodell gibt dieser Uhrenmarkt einfach nicht her. Wie siehst du das?
Ich bin ehrlicherweise an dem Uhrenmarkt zu weit weg, um das jetzt genau zu beurteilen, muss ich gestehen. Aber es ist trotzdem, also man hört ja eigentlich, dass Chrono24 sich sehr gut entwickelt, das jetzt eben nicht so. Ich hätte jetzt auch gedacht, also tendenziell, wenn du natürlich Sachen auf Lager nimmst in einem Markt, wo du jetzt ja auch, wo sich Produkte relativ langsam drehen, ist schon die Frage, ob das von Vorteil ist. Das stimmt. Ja, also ich glaube, wir müssen mal sehen, wie sich das jetzt entwickelt, wenn die Stimmung gegebenenfalls wieder etwas positiver wird gegenüber sozusagen den E-Commerce-Modellen, ob Conext dann nochmal einen zweiten Versuch wagt. Aber ich glaube, das ist, ja, mal schauen. Ich jetzt, also sind jetzt auch schon länger unterwegs. Ich hätte denen das durchaus gegönnt, sozusagen da das erfolgreich in irgendeiner Weise dann auch nochmal auf diese nächste Stufe zu schaffen. Das muss man sagen. Aber ja, also wir werden sehen. Ich glaube, da ist die, wie man so schön sagt, die Messe final noch nicht gelesen, was sich jetzt da letztendlich entwickelt wird.
Ja. Ja, und anders als Wish wird ja immer, zumindest von mir, als Negativbeispiel genannt, haben ja eine solide Brand, eine Absolut. Relativ große Kundenbasis, haben auch eine Expertise in diesem Uhrenmarkt. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das umzubauen zu einem Marktplatzmodell und sich zu überlegen, was kann vielleicht nochmal ein Beschleuniger sein, um dann auch mit Chrono24 und Co. mithalten zu können. Ich glaube, Conext war noch die mit diesen eigenen Flagship-Stores, da konnte man seine Uhr abholen und irgendwie so ein, da noch ein bisschen experimentiert hatten. Da bin ich ja kein großer Freund von. Aber ich glaube, sie müssen das Geschäftsmodell anpassen.
Wenn aber zumindest ergänzen, ne? Also ich glaube, das siehst du eigentlich bei vielen Händlern, siehst du auch bei einem Zalando, About You und so weiter, die dann alle irgendwann anfangen, Marktplatz Funktionalitäten dazu oder einen Marktplatzbereich oder Ansatz dazu zu nehmen. Ob das jetzt das dominante Modell sein muss, das weiß ich gar nicht, aber dass du zumindest mal einen Marktplatzansatz ergänzen solltest, das glaube ich relativ klar. Das macht in so einem sehr kapitalintensiven Bereich mit Sicherheit Sinn. Und das ist ja auch durchaus möglich, das zu tun. Ja, also wir haben ja eine Reihe von Modellen gesehen, die diese Transition ja hinbekommen haben, aus dem reinen Handelsmodell in Marktplatzmodell und zum Teil in dominant, also sozusagen sogar dominant marktplatzbasierten Modell. Und der Weg steht ja durchaus offen.
Ja. Okay, aber ich habe jetzt in den letzten Jahren nicht so viele Börsengänge miterlebt, die dann doch kurzfristig wieder abgeblasen wurden. Das ist schon außergewöhnlich, oder?
Ja, nee, also das ist, hast du jetzt ja zum Beispiel auch bei Bubble, hast du das jetzt auch gesehen? Also das kommt schon vor, wenn sich gewisse, also Börsenfenster dann auch in der Wahrnehmung ein Stück weit schließen. Das ist jetzt, ja, also ist jetzt, also dass das jetzt so öffentlich passiert, sicherlich, das ist sicherlich ein Ticken ungewöhnlich. Aber dass jetzt Börsengänge sozusagen nochmal verschoben werden, auch häufig, bevor das an die Öffentlichkeit dringt, das ist schon etwas, was relativ häufig, was man relativ häufig beobachten kann, weil da die Markt sozusagen Sentiments so ausschlaggebend sind für die Bewertung, dass man da schon sehr sensibel für ist, weil man natürlich sagt, ja, ich will jetzt die Menge von Kapital einsammeln und wenn jetzt die Stimmung, wenn man sich erwartet, dass die dann relevant besser ist und diese Stimmungen können ja teilweise wirklich im Wochentakt sich verändern, dass man da sehr sensibel sein muss, kann man ja auch, Tarek hat ja einen sehr schönen Podcast gemacht mit dem Philipp Westermeier vor kurzem, wo er dann auch so ein bisschen diese About You-Story beschreibt und dann ja auch sagt, er war eigentlich ganz erstaunt, wie kurzfristig man sich dann da wirklich noch entscheidet, ob man das dann wirklich macht oder nicht. Ja, also das ist schon, insofern ist das nicht so ungewöhnlich. Die öffentliche Wahrnehmung dessen ist sicherlich etwas ungewöhnlicher.
Also Chronex schreiben wir nicht ab, sozusagen, die gehen nochmal sozusagen in die Extra-Runde und überlegen sich, wie man es entweder besser darstellen kann oder wie man das Geschäftsmodell noch so ein bisschen anpasst. Aber die Zahlen waren tatsächlich nicht so richtig überzeugend. Wir haben ja in einer der letzten Folgen, ich glaube in der vorletzten Folge, über Mr. Spex geredet bisschen ja, kritisiert, dass sie gezwungen sind, in ein Omnichannel-Geschäftsmodell zu wechseln, weil offensichtlich für den Brillenkauf bleibt dieser physische Kontakt zu einem Optiker, der ist unersetzlich, um da mal die Augen richtig einzumessen. Das kann man noch nicht so richtig digital machen. Da hat ja auch Marc Fiemann bei mir im Podcast drüber geredet. Und nun ist ja ein großes Vorbild von Mr. Spex, Anführungsstrichen, ist nicht eins zu eins ein Vorbild, aber ist in den USA an die Börse gegangen mit Warby Parker. Die setzen mittlerweile auch auf physische Stores. Ich glaube, ich habe fast 150 oder 160 Läden, sind mal als ikonische Direct-to-Consumer-Brand, ich glaube, in jedem Business Administration-Studiengang dieser Welt durchgesprochen worden. War so eine der D2C-Segmente, von denen man sich extrem viel versprochen hat. Aber die Zahlen sind so ein bisschen enttäuschend. Die Bewertung nicht. Ja, also die Bewertung liegt bei mehreren...
Erstaunlich ist die Bewertung, ja.
Bei mehreren Milliarden Dollar.
Ja, sechs, um genau zu sein. Ja. Ja.
Genau, sechs Milliarden Dollar für ein Geschäftsmodell. Ich lese jetzt hier mal direkt vor aus dem Geschäftsbericht, was 2018 270 Millionen Umsatz gemacht hat. Bei einem Net-Loss von 22 Millionen. Da gab es noch keine großes Adjusted EBITDA. 2019 370 Millionen, also relativ starkes Wachstum noch, so 30-40%. Und 2020 kein großes Wachstum mehr, 393 Millionen Dollar Umsatz bei einem Net-Loss von 55 Millionen, wobei der nochmal adjusted wird und da fliegt von den 55 Millionen nochmal Stock-Based Compensation raus, fast 45 Millionen. Aber trotzdem sehr, sehr enttäuschende Zahlen aus meiner Sicht dafür, dass das wirklich in jeder Business-Masterclass besprochen wurde. Scheint auch in den USA nicht so richtig geil zu sein, das Geschäftsmodell mit den Brillen online verkaufen.
Ja, also es sind ja halt der achtgrößte Optiker in den USA, habe ich irgendwo gelesen. Also oder sozusagen die achtgrößte Organisation, die sich mit dem im weiteren Sinn mit dem Verkauf von Brillen jetzt beschäftigt. Das ist jetzt natürlich keine Optikerkette in dem Sinne, ne, sondern sie verkaufen ja nach meinem Verständnis exklusiv ihre eigenen Produkte. Aber trotzdem, das, ne, wo du so denkst, das ist jetzt nicht wahnsinnig beeindruckend. Und man fragt sich schon, woher resultiert quasi das Selbstbewusstsein? Ne? Also das Wachstum ist nicht so besonders hoch. Die sind jetzt echt schon lange unterwegs. Es ist wahnsinnig viel Geld reingeflossen.
Gleich mal nachgucken,
wie viel Geld warum sind die sozusagen so hoch bewertet? Ne? Also ich finde es fast so erstaunlich wie die Bewertung von Oatly. Ja, also der hat Hafermilch, wo du auch, glaube ich, mal 10-mal Umsatz warst oder noch mehr.
Oatly Aktie. Wie hat sich die, ist die denn mittlerweile unserem Podcast? Ja, die Oatly-Aktionäre hören den Kassensohne-Podcast. Es folgt unserer Einschätzung mittelfristig.
Okay, das beruhigt. Ja. Also deswegen, also bei Warby Parker ist man schon erstaunt, weil du denkst so, achtgrößte Optiker, Medium, Wachstum, das jetzt auch im IPO-Jahr relativ teuer erkauft. Ja, muss man sich schon fragen, warum ist das 6 Milliarden wert? Also da würde ich jetzt auch mal die Prognose wagen.
Und ja. 500 Millionen Funding. Mhm. Wenn wir das mal, das hat ja auch, habe ich mit Tarek in diversen Podcasts mal besprochen, hat auch selber mal die Zahl genannt. Wir sagen ja immer sozusagen, mittlerweile muss man, wenn man ein Fashion-Online-Business aufbaut, zahlt man 1 Euro für 1 Euro. Ja, also wenn man quasi 1 Milliarde Umsatz machen möchte, in Zukunft muss man ungefähr 1 Milliarde investieren. Die Unternehmen, die da drunter liegen oder früher angefangen haben, können das ein bisschen besser. Ich weiß nicht, was Zalando für die 1 Milliarde gezahlt hat, aber wahrscheinlich so unter 500 Millionen Euro.
Ja. About also Zalando ist insgesamt, ich glaube, 450 ja. Millionen reingeflossen.
Genau.
Um Profitabilität zu erreichen.
Genau, bei About You war es ähnlich, also auch eine sehr, sehr effiziente Quote, irgendwas nur 0,5 für 1 Euro Umsatz. Und die haben jetzt ein Business, was unter dem Funding noch liegt, nach, ich glaube, die sind ja gegründet worden 2010, also 2009 oder 2010.
11, 12 Jahren.
Ja, genau, 11, 12 Jahre alt, 530 Millionen sind reingeflossen, gerade mal 400 Millionen Euro Umsatz erreicht. Und das für ein Business, was ja als Brand gestartet ist, nicht als Retailer. Im Retailing-Bereich erwarten wir natürlich ein bisschen mehr sozusagen Vorlauf, bis die ausreichend große Volumina erreicht haben. Das finde ich sehr enttäuschend. Da müssen wir vielleicht nochmal genauer reinschauen, woher denn die Euphorie kommt, diese 6 ja. Milliarden Bewertung. Aber habe ich noch nicht verstanden. Ich habe auch nur eine halbe Stunde investiert in die Berichte drumherum. Aber so richtig verstanden habe ich es ehrlich gesagt nicht, warum Warby Parker auf einmal so wertvoll sein sollte.
Ja, nee, es geht mir ähnlich.
Ja. Okay, halten wir mal ein bisschen auf unserer Watchlist, könnte aber durchaus eine Bewegung machen, die Wish und Oatly nachempfunden wird. Das ist keine Anlageempfehlung, auch keine Empfehlung zum Shorten. Ich habe das schon mehrfach gesagt, lest den Disclaimer durch. Wenn Flo oder ich erfolgreich wären in unserer Anlagestrategie, dann würden wir diesen Podcast nicht machen. Insofern, also macht immer das Gegenteil von dem, was wir sagen. Schauen wir uns mal das nächste Business an, was dann morgen, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, dann gestern an die Börse gegangen ist. Rent a Runway. Wir sind natürlich die perfekte Kohorte, um das Rent-a-Runway-Geschäftsmodell zu besprechen. Als sozusagen modisch gekleidete Entrepreneure und Investoren kennen wir das. Ich beschreibe es mal kurz aus meiner Sicht. Rent-a-Runway ist ein Geschäftsmodell, da kann ich extrem coole Marktklamotten leihen und die immer wieder zurückschicken, wie in so einem Abo-Modell. So ein bisschen der feuchte Traum sozusagen der E-Commerce-Geschäftsmodellentwickler von vor 10 Jahren. Ja, wie schafft man es tatsächlich, das Internet so zu nutzen, dass tote Ware in den Kleiderschränken sozusagen lebendig gemacht wird und wir in so einer Sharing-Economy leben. Was aus meiner Sicht ein extrem cooler, progressiver Gedanke ist, ja, dass man eben nicht mehr für 1.000 Euro ein Cocktailkleid kaufen muss, sondern innerhalb eines Abo-Systems sich das halt mal zuschicken lässt für 2 Wochen, das entsprechend nutzt und wieder zu rückschickt. Wenn ihr euch fragt, wie teuer ist denn das eigentlich, Kleid zu mieten und sich das zuschicken zu lassen? Es gibt 3 Membership-Modelle, 8 Items pro Monat, 12 Items pro Monat, 16 Items pro Monat. Also man kriegt immer 4 zugeschickt, muss schon was zurückschicken. Da liegen wir zwischen $99 und $149 pro Monat. Ich muss 4 Stücke aussuchen, Hose, Kleid, Mütze, kriege das dann zugeschickt und kann es auch ein bisschen länger behalten, muss es dann irgendwann zurückschicken. Ich kann es auch kaufen. Als Member bin ich auch in der Lage, diese Sachen dann zu kaufen. Alles in allem eine coole Idee. 2010 sicherlich Gewinner vieler Business-Modell-Konteste. Und jetzt gehen sie an die Börse und sieht aber nicht mehr ganz so cool aus, wenn man sich die Zahlen anguckt, oder? Was meinst du?
Ja, vor allem noch eine Ergänzung. Also was sie auch noch angefangen haben ich meine 2020 oder 2019, ist, dass sie das Subscription-Modell, was du jetzt gerade beschrieben hast, ergänzt haben, um die Möglichkeit auch so Poshmark, Real, ThreadUp-mäßig Klamotten da, also getragene Klamotten zu verkaufen. Also das quasi beides miteinander kombiniert. Genau. Was war nicht so positiv? Corona, ne? Also das ist auch nochmal ganz spannend. Corona hat hier nicht geholfen. bei dem Modell, weil natürlich sozusagen ein wesentlicher Anlass ist, hier Subscriber zu werden, ist, dass man eben auf gesellschaftliche Anlässe geht, feiern und so weiter. Die haben nicht stattgefunden. Das heißt, die Anzahl der Subscriber ist von fast 150.000 in 2019 gefallen auf 95.000 in 2020. Also haben fast 50% der Abonnenten oder 50% der Abonnenten verloren. Jetzt sind sie wieder hochgekommen Richtung 127.000, sozusagen, aber sie sind nicht in dem Pre-Corona-Stand wieder zurück. Mhm. Und es gibt so ein paar Themen, ne, wo man auch sagt, okay, jetzt ist der Umsatz ist dementsprechend auch zurückgegangen, ist 38% gefallen von 250 Millionen, 256 Millionen 2019 auf 157 in 2020. Und gleichzeitig machen die halt ungefähr, also haben 153 Millionen Verlust in 2019 gemacht, 171 Millionen in 2020, also mehr Verlust als Umsatz in 2020. Das ist ja per se, sagt man, okay, das kann schon mal sein bei Tech-Firmen, ne, wenn dann dahinter ein wahnsinnig starkes Wachstum liegt, was dann auch für eine strukturelle Verbesserung der Profitabilität sorgt. Das ist jetzt hier nicht so, ne? Und wenn man dann sagt, sie wollen sie gehen an die Börse, die letzte Private-Market-Bewertung von Rent the Runway, heißt es richtig, Rent a Runway, Rent the Runway.
Sorry.
Aber, egal, es ist jetzt so.
Ja, ja, ja.
Die letzte Public-Bewertung war ein bisschen um die 750 Millionen Dollar und angestrebte Valuation, wir werden es ja dann sehen, wenn der Podcast ausgestrahlt wird am Donnerstag, die sie eigentlich morgen erreichen wollen oder gestern, ist eine Verdopplung der Public-Market-Bewertung der Private-Market-Bewertung aus 2019 auf eigentlich besseren Zahlen, die sie ja in 2019 hatten. Und da bin ich mal gespannt, ob die das wirklich hinbekommen. Ja, in dem aktuellen. Und man fragt sich natürlich auch, warum gehen die dieses Risiko ein? Ich weiß, hast du da eine Erklärung, warum jetzt die Firma sagt, ich gehe trotz noch nicht vollzogener richtiger Recovery jetzt zum jetzigen Zeitpunkt an die Börse mit so einer Preisvorstellung?
Also ich kann mir nur erklären, dass ihnen das Geld ausgeht. Also wenn sie so viel Cash durchbringen, wobei ich mir auch nicht erklären kann, warum es so viel Cash am Ende des Tages ist, weil im Corona-Jahr hätte man das ja runtermanagen können, das Business. Also weniger Umsatz ist das eine, aber ich habe das Gefühl, sie haben quasi deutlich weniger Umsatz bei der gleichen Kostenbasis gemacht wie im Jahr davor. Das erscheint mir so ein bisschen fragwürdig. Und wenn ich jetzt Investor wäre in Rent the Runway und jetzt daran glauben müsste oder das nochmal durchfinanzieren müsste, dann reden wir über Nachfinanzierungsgrößenordnung im dreistelligen Millionenbereich. Kann ja durchaus sein, dass aus dem Shareholder-Umfeld das einfach nicht mehr zu generieren ist und die dann sagen, okay, wir probieren den Weg an die Börse. Im Zweifel nehmen wir einen Bewertungsrückschritt hin, machen vielleicht auch unter der Milliarde den IPO. Dafür sind wir aber so ein bisschen das Kostenrisiko erstmal los. Die wollen vielleicht jetzt nicht gutes Geld, schlechtem Geld hinterherwerfen. Ich finde es total schade, weil das Modell hat ja in den Jahren davor zumindest in die richtige Richtung gezeigt. Die Idee hinter dem Modell finde ich super smart. Die Skalierungseffekte, die sie dort aufzeigen konnten in ihrem Warehouse mit irgendwie hunderten von Waschmaschinen und Trockenreinigungsmaschinen, die sind einzigartig. Es gibt, glaube ich, kein Business, was das so gut kann. Hatte mich ein bisschen erinnert an den Podcast, den ich mit Medienflohmarkt aufgenommen habe. Mhm. Die haben ja auch gesagt, dass sie in der Lage sind, ein neues Produkt, was sie irgendwie zugeschickt bekommen von ihren Kunden, inklusive Reinigen, Fotografieren, Textungen für $2 oder für 2 Euro einstellen können. Und das geht man natürlich nur, wenn man Sachen hochautomatisiert. Deswegen find ich es auch ein Zeitpunktthema. Also ich finde es total schade, dass sie es jetzt irgendwie machen und wahrscheinlich braucht es noch irgendwie bis zum nächsten Jahr, dass die Leute wieder irgendwie rausgehen. Die Unit Economics finde ich nicht so cool. Also die haben ja relativ hohe Abschreibungen, daher kommen die hohen Kosten, hohe Abschreibungen auf die Ware, also Dutzende von Millionen Euro auf die Ware müssen abgeschrieben werden. Das heißt, man kann wahrscheinlich so ein Kleid maximal 10 bis 15 Mal vermieten, danach muss abgeschrieben oder verkauft werden. Ich finde den Case Richtung Brands zweifelhaft. Ist so ein bisschen wie Shopping-Clubs. Also früher konnte man Shopping-Clubs noch dafür nutzen, um da auch mal ein richtiges Brand reinzustellen. Heute vermeiden echte Brands natürlich um jeden Preis, dass sie bei Bon Privé Ware eingestellt bekommen, weil das eigentlich zwischen den ganzen anderen Schabernack, der dort vertrieben wird, dazu führt, dass die, dass diese, dass der, dass das Brand Value diluted, fehlt mir jetzt gerade das deutsche Wort dafür. Das passiert ja auch bei Rent the Runway. Bei 750 Brands, die die haben, das ist, glaube ich, der Pitch, den ich da auf der Website irgendwo gesehen habe, die da alle irgendwie in diesem Warehouse gelistet sind, möchte ich da als Designer meine Kleider, die eigentlich 3.000 bis 5.000 Euro das Stück kosten, durch dieses System irgendwie durchschicken, damit Leute, die sich eigentlich nicht leisten können, dieses Kleid zu kaufen, das am Ende tragen. Da fehlt mir so ein bisschen der Product Market Fit Richtung Designer. Was mir auch fehlt, ist die Fähigkeit, eigene Marken zu entwickeln. Das habe ich bei anderen Consumer-Modellen deutlich progressiver schon gesehen. Also sie haben sich sehr, sehr lange auf die Designer verlassen. Das wäre noch eine schöne Möglichkeit gewesen, sozusagen Styles zu entwickeln. Aber sie sagen, sie geben den Designern irgendwie nur Daten und Passform-Sachen zurück, damit die Ware besser sitzt. Es fehlt mir so ein bisschen diese Weiterentwicklungsperspektive in dem Geschäftsmodell. Die Kreativität ist da ein bisschen auf der Strecke geblieben. Trotzdem ist es schade. Also ich fände es total schade, wenn so ein Modell, was ja auch dieser Kreislaufwirtschaft irgendwie entspricht, was eigentlich der richtige, das die richtige Idee hat, was auf schon einer großen Skala ist, jetzt durch das fehlende Cash so verbrannt wird. Aber so tief bin ich nicht eingetaucht in die Zahlen. Ich finde es aber ja ein großes Warnsignal, dass bei deutlich geringerem Umsätzen im Jahresvergleich, also 2019 auf 2020, die Kostenbasis nicht gesunken wird. Das kann ich mir nicht erklären, warum das passiert ist. Und da habe ich auch keine Erklärung gefunden in den Unterlagen. Und ähnlich wie zu Konext, wo es ja in unserer Bubble eine sehr negative Berichterstattung gab, gibt es diese Berichterstattung zu Rent the Runway im Mainstream-Media. Sogar TechCrunch, die ja immer recht positiv berichten über solche Businesses, fühlt sich mittlerweile berufen, vor diesem IPO zu warnen. Deswegen wundere ich mich, wenn das jetzt irgendwie morgen aus unserer Zeit sauber über die Bühne geht. Also ich habe da sehr, sehr viele Fragezeichen irgendwie gesammelt, wo ich das Geschäftsmodell richtig, richtig, richtig cool finde.
Mhm. Ja. Ja, wir werden es sehen, was bei rauskommt morgen.
Ja, also ist jetzt aber nichts, was wir jetzt in unser Musterdepot einpflegen, um die ohnehin schlechte Performance unseres Depots nicht noch weiter zu riskieren. Dann gucken wir jetzt aber noch ein anderes Business an, was natürlich auch aus einer Spryker-Perspektive viel, viel spannender ist. The Hut Group, das hatten wir hier auch schon mal im Manzli Heinemann auch sehr positiv besprochen. Die Hut Group haben wir auch bei Kassentone schon mehrfach beschrieben und besprochen. Im Grunde genommen ein sehr, sehr modernes, progressives Unternehmen, was ja im Bereich so Beauty, Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittel, verschiedene Brands und Brand-Webseiten betreibt und damit, wenn ich mir jetzt nicht richtig irre, 2021 einen Umsatz im Bereich 2 Milliarden Pfund anstrebt. Also richtig viel, eine halbe Milliarde Pfund pro Quartal. Das ist so die Größenordnung, in der die unterwegs sind, und diese Kompetenz, die sie aufgebaut haben, möchten sie auch als Dienstleistung verkaufen. Dazu reden wir nochmal gleich. Da habe ich mir relativ viele Sachen angeguckt auf deren Webseite und haben für diese Dienstleistung von Softbank, ich glaube vor einem halben Jahr, nochmal eine Investmentoption eingesammelt. Kannst du vielleicht gleich besser erklären, was die da genau gemacht haben. Und dieses Unternehmen musste aber, obwohl wir das sehr positiv besprochen haben in diesem Podcast, in den letzten Tagen massive Bewertungsabschläge hinnehmen. Also wir reden hier von einer Halbierung mindestens des Börsenkurses. Und ich glaube, die haben jetzt noch eine Marketkapitalisierung, die nur noch knapp über oder vielleicht sogar unter Wish mittlerweile ist. Was ist denn da passiert, Florian?
Ja, also genau, wir hatten es ja positiv besprochen, ne, sozusagen. Primär muss man fairerweise sagen, aufgrund des E-Commerce-Geschäfts, was die ja sowohl im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, also MyProtein und ein paar andere Marken, und im Bereich Beauty machen. Ne? Und das scheint uns auch weiterhin, korrigiere mich Alex, scheint uns eigentlich weiterhin auf einem soliden Wachstumskurs zu sein, haben von Corona profitiert, scheint sich aber auch da weiterzuentwickeln. Der wesentliche Stein, es gibt mehrere Steine des Anstoßes, und das ist eben insbesondere die Intransparenz rund um das The Hut Group Ingenuity Business. Das ist ja das sozusagen, wo Softbank eine Option erworben hatte, zu einer wahnsinnig hohen Bewertung zu investieren, die mittlerweile oberhalb also diese Option es hat eine Bewertung, die oberhalb dessen liegt, sozusagen, was jetzt die gesamte Mutterfirma.
Genau, die Mutterfirma ist 3 Milliarden Pfund wert, also schon noch ein bisschen über Wish, also ungefähr eine halbe Milliarde über Wish. Und ich glaube, die Option, die Softbank hatte, was ich richtig gelesen hatte, war 4 auf 4,5 Milliarden nur für diesen Teilbereich des Businesses.
Ja. Und jetzt nur für die Technologieinfrastrukturtochter.
Ja.
So, das heißt also, gerade gäbe es keinen Grund, in irgendeiner Weise von Softbank diese Option zu ziehen. Ne? So, wo es eben eine gewisse Unsicherheit gibt, ist, was verbirgt sich eigentlich genau dahinter? Für welche Firmen wird da gearbeitet? In welchem Umfang? Es gab auch eine Investorenkonferenz, um eigentlich genau das zu erklären. Danach ist der Aktienkurs nochmal abgestürzt und es gibt noch einen weiteren Stein des Anstoßes. Das ist sozusagen, dass der Gründer beziehungsweise sehr starke Sonderrechte hat in dieser Firma, beziehungsweise dass die Governance sehr stark auf ihn zugeschnitten ist. Das wurde kritisiert. Es gab auch so Gerüchte, dass Shortseller die Aktie irgendwie für sich ausgemacht haben als Target und also versucht haben, den Aktienkurs runterzutreiben. Das hat zumindest mal die FT verneint. Also die gehören nicht zu den 50 meist geschorteten Aktien an der Londoner Börse. Das war aber etwas, was der Gründer sozusagen geäußert hatte, wo auch kritisiert wurde, wie schlau ist es jetzt, selbst wenn das so wäre, sich da öffentlich zu äußern. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt eine Reihe von Unsicherheiten rund um diesen Wert, die aus unserer Sicht eigentlich solide erscheinende Performance im E-Commerce-Bereich ein Stück weit überlagern und man kann eigentlich der Firma jetzt nur wünschen, sehr stark oder sehr schnell die Unsicherheiten rund um das Thema, wie stark arbeiten sie in ihrer Infrastruktur, die reporten ja, dass sie da Kunden haben wie Nestlé, wie Walgreens, Beiersdorf, also sprich die Firma, die unter anderem Nivea steht, sich da nochmal zu äußern, was sie da eigentlich genau mit wem, in welchem Umfang machen und da mehr Transparenz zu liefern. Das wäre sicherlich ein wichtiger Schritt. Und auf der Governance-Seite gibt es auch schon Updates, dass sozusagen der Herr Morning heißt er, das ist der Gründer, dass der bereit wäre auf seine Sonderrechte. Da gibt es eine, wie das auch in den USA nicht unüblich ist, dass sozusagen die Gründer in einer anderen Share-Klasse drin sind, dass er bereit wäre, die quasi gewisse Sonderrechte gewährt, dass er bereit wäre, darauf zu verzichten, um quasi die Governance etwas transparenter und weniger auf ihn zugeschnitten zu gestalten. Also da ist Bewegung drin. Und wie gesagt, wir hoffen mal, dass die Aktie sich dann auch wieder erholen wird, wenn diese Themen ausgeräumt sind und hoffentlich sich eben auch in dem Ingenuity-Bereich klarer darstellen lässt, was da eigentlich in welchem Umfang passiert.
Man muss gleich mal dazu sagen, in dieser Pressekonferenz, wo sie versucht haben, da auch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, haben sie das eben nicht gemacht. Sie haben nicht gesagt, was es für externe Brands gibt, auf denen die Ingenuity läuft. Es gibt immer noch die Vermutung, dass es eine starke Innenumsatzverrechnung gibt, dass Brands, die The Hut Group schon seit langem besitzt und owned, da sozusagen als dritte, unbeteiligte Dritte verrechnet werden, um diesen Umsatz aufzublasen da, um diese Bewertung auch für Softbank zu erreichen. Und dann habe ich mir mal angeguckt, was verkaufen die denn eigentlich? Das interessiert mich aus der Spryker-Perspektive ja ganz besonders. Und das könnt ihr auch unter theingenuity.com euch mal anschauen. Wenn man da auf die Seiten geht, ist der Pitch relativ klar. The complete solution to global End-to-End Commerce basiert auf 4 Säulen Technologie, also irgendwie CRM, E-Commerce Technologie, Katalog Management, Operations. Dazu gehört zum Beispiel Distributionscenter, die auch The Hut Group betreibt. Dann Digital-Expertise, also eine klassische Agentur-Expertise, um Brands aufzubauen und Data. So, und dann habe ich mal überall in alle diese Unterbereiche mal so reingeklickt und mal so guckt, was gibt es denn da für Referenzen, was machen die denn da genau, aber es wird immer fluffiger, um das dann zu beschreiben. Und das erinnert mich total an die Zeit so vor 10, 12 Jahren, als viele Agenturen versucht haben, ihr Konglomerat an Dienstleistungen in so ein Produkt zu packen. Ja, so eine 360-Degree-E-Commerce-Dienstleistung oder 360-Degree-Digital-Dienstleistung, so wie diese Dienstleistungsinkubatoren. Ich denke mir das Geschäftsmodell auf, ich baue das auch, ich heile die Leute, ich mache das Online-Marketing, danach den Betrieb übergebt ihr das dann. So ein bisschen pitcht auch so Ingenuity von THG, ohne aber so richtig zu sagen, was machen sie denn? Was machen sie denn, was machen sie denn am Ende des Tages besser? Ich verstehe den Pitch. Ich verstehe, dass man als Firma, die große Brands im Bereich Nahrungsergänzungsmittel geschaffen hat, ich glaube, MyProtein ist, glaube ich, das bekannteste dort, genau. Dass die sich überlegen könnten, ich mache das jetzt auch für Nestlé. Ja, fair enough. Ist dann ein bisschen der Zielkonflikt, warum sollte ich quasi mir selber für MyProtein Wettbewerber schaffen, wenn ich quasi das gleiche, sozusagen die gleichen Mittel auch einsetzen könnte, um MyProtein viel größer zu machen, muss man sich auch als Kunde immer so ein bisschen überlegen, wann das sinnvoll ist und wann das nicht so sinnvoll ist. Aber auf dieser Plattform läuft noch sehr wenig Umsatz. Es wird im Börsenprospekt war für 2020 30 Millionen Euro Außenumsatz im Bereich E-Commerce für die Ingenuity-Plattform wurde da geredet. Also es ist nicht der Software-Umsatz, sondern das ist der Umsatz, den Kunden über diese Plattform gemacht haben. Sicherlich mit starken Wachstumsraten, aber sind wir Lichtjahre von anderen Anbietern, die da Milliarden machen. Dazu gehören wir ja mittlerweile auch. Bei Spryker laufen auch schon einige Milliarden Umsatz über die Plattform. Und dadurch entsteht, obwohl die Ausgangssituation sehr positiv ist, hat man ja bei Ocado gesehen, Ocado Solution oder der ganze Ocado Stock basiert im Wesentlichen auf dem Dienstleistungsbusiness. Dadurch, dass Ocado anderen Supermärkten in anderen Ländern anbietet, die Technologie zu nutzen, die Distributionscenter zu nutzen, das Streckenmanagement für die Lieferfahrer zu nutzen. Also ein sehr erfolgreicher Case, wo sowas funktioniert. Und dadurch, dass es hier ganz viele Fragen gibt, die nicht beantwortet werden können oder nicht beantwortet werden wollen von The Hut Group, entsteht halt so eine große Unsicherheit. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen diese Gemengelage mit Sonderrechte des Gründers. Es gab so ein paar shady Deals, also sehr, sehr großer Cash-Zuwachs des Gründers beim Börsengang. Dann hat er noch irgendwie Gebäude zu einem Schweinedeal irgendwie von THG bekommen, die The Hut Group dann für 20 Millionen Pfund pro Jahr wieder von ihm mieten muss. Also es gibt so, es entstehen mehr Fragezeichen, je tiefer man reinguckt, als es Antworten gibt. Und ich glaube, diese Unsicherheit bestraft gerade die Börse. Das ist schade, weil das dahinterliegende Geschäftsmodell, wie du schon sagst, also in diesen Kernmarken Beauty, Nutrition, das wächst ja weiterhin sensationell, stark durch M&A getrieben, aber sie haben einen sehr, sehr progressiven M&A-Ansatz, sie sind international unterwegs. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihre Webseiten da gut betreiben. In einem Markt, der größtenteils noch offline stattfindet, sind sie einer der Vorreiter in dieser Online-Welle und sind da jetzt mit ihren 2 Milliarden Pfund Umsatz, die sie dieses Jahr erreichen wollen, haben da jetzt eigentlich ein sehr, sehr schlechtes Momentum bekommen gerade. Aber fundamental würde ich jetzt an unserer Analyse erstmal nicht rütteln wollen.
Ja, nee, sehe ich auch so. Und ich meine, du siehst ja auch an einem About You, du siehst an einem Jux, Net-a-Porter, also siehst schon an einigen Geschäften, die alle versuchen, in den Software-Dienstleistungsbereich reinzugehen auf Basis ihrer bestehenden Infrastruktur. Ich glaube, die Grundstrategie macht Sinn. Siehe Ocado und so weiter. Also insofern, bleibt abzuwarten, ob da sozusagen die Unklarheiten ausgeräumt werden können, Corporate Governance-seitig, Business-Modell-seitig. Wir werden das weiter angespannt verfolgen, ja, ob die Aktie sich wiederholt.
Ja, so, und dann gibt es noch quasi ein extra Thema, da sind wir fast dran vorbeigekommen, und zwar haben wir einen großen Deal jetzt gesehen bei die Höhle der Löwen, ich glaube, so ist es richtig rum. Da hat die Social Chain Group von dem Herrn Kofler das Geschäftsmodell von Ralf Dümmel übernommen. Der war ja auch schon im Podcast hier. Und mit der Idee, dass aus 1 plus 1 gleich 3 wird. Wenn sich jemand interessiert für das Geschäftsmodell von Ralf Dümmel, was der eigentlich macht, wie der Marken entwickelt und warum der daran beteiligt war, den Wassermax in Deutschland ganz groß zu machen, also dieses Wassersprudelgerät und was man sonst noch so kaufen kann, aus den Dümmel-Sortimenten in den diversen Grabbelkisten der Supermärkte in Deutschland, der muss ich unbedingt den Podcast anhören. Den verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Als ich über diesen Deal gelesen habe, habe ich so gedacht, so, weiß nicht so genau. Also ist die Social Chain Group wirklich so erfolgreich in der Expansion von stationären Marken in die digitalen Kanäle?
Also das wäre, nach meinem Verständnis, wurden ja bisher von der Social Chain Group eher ja, Marken gekauft, primär. Mhm. Ne? Dann haben sie ja noch Koro auch noch dabei, was ja ein sehr schönes Thema ist in meiner Wahrnehmung. Aber
Koro eben, ist super.
Diverse Marken aufgekauft, die ja eher D2C-Marken waren. Ne? Und als D2C-Marken gestartet sind und das Geschäft von der DS-Gruppe ist ja genau eben die Nutzung von Offline, primär Offline-Retail-Kontakten und Home-Shopping, um über die bestehenden Kanäle sozusagen die Produkte rauszubringen, aber eben bisher kein D2C-Geschäft. Also was es dann eben abzuwarten bleibt, ist, ob sich die Produkte, die man eben, du hast es jetzt Grabbelkiste genannt, aber da gibt es natürlich diverse Platzierungen innerhalb der Warenhäuser und Supermärkte und Home-Shopping-Kanäle, mit denen da jetzt zusammengearbeitet wird. Ich glaube, ein Stück weit auch schon Online-Marktplätze.
Amazon, aber kein eigenes D2C-Business.
Aber kein eigenes D2C-Business, genau. Inwieweit sich diese Produkte eben für ein eigenes D2C-Business eignen, was ja gerade so der Kern auch nach meinem Verständnis der Social Chain Group ist, über ja gutes Verständnis von Social Media und Social Selling sozusagen und Social Plattform-basierte Marketing, dieses D2C-Geschäft zu befeuern. Und das bleibt abzuwarten. Ich glaube, dass die DS-Gruppe sehr gut ist im Sourcing und im innovativen, innovative, kann man sich jetzt zwar streiten im Einzelfall, aber sozusagen im schnellen Sourcing von Produkten, die in irgendeiner Art, irgendeinem Trend genügen. Ich glaube, das steht außer Frage. Sind auch ja ein sehr profitables Unternehmen, nach meinem Verständnis. Verdoppeln auch den Umsatz der Social Chain Group. Sozusagen, also es ist eine massive Übernahme. Aber ich glaube, das ist spannend zu sehen, was da rauskommt. Ich glaube, das ist kann man so jetzt noch nicht sagen, wie einfach das sein wird, dann ein D2C-lastigeres Geschäft drauf aufzubauen.
Ja. Ich bin ja gerade auf der Social Chain Seite, da ist im Food-Bereich, neben Koro ist noch Three Beers, Vital, Plenty of, kann ich nicht lesen, das ist irgendwie so ein komisches Schriftzeichen, Home and Living ist Urbanara, Lummerland, Möbelfreunde, Beauty is Glow, Viral Protect, Kural und Mobbien, keine Ahnung, wie wir das, und Puffin Beauty, noch nie gehört. Aber so, also ich, grundsätzlich finde ich die Idee gut. Also das hatte der Ralf Dümmel ja damals auch gesagt im Podcast, dass man natürlich diese Direct-to-Consumer-Kanäle sich anguckt, aber sich im Wesentlichen versteht als Partner der Händler. Also sich zusammen mit dem Penny-Einkäufer hinsetzt und überlegt, was wird nächstes Jahr funktionieren. Und die sourcen das dann, kleben dann eine Marke drauf, kümmern sich auch darum, dass die Produkte entsprechend gepflegt werden. Dann gibt es manchmal den Smart Toaster, die Smart Mikrowelle, da muss sich jemand drum kümmern. Und das ist eigentlich da war der Ralf Dümmel mit DS tatsächlich so ein bisschen die ausgelagerte Produktinnovationsabteilung vieler Supermärkte und Warenhäuser. Ich hatte halt die Social Chain Group nie so als Innovationsführer im Kopf. Also sie haben sich schon als Aggregator von Marken gezeigt. Die kaufen also irgendwie Marken auf oder beteiligen sich an Marken, aber ich habe sie jetzt nie für mich so gespeichert, wie man About You für diesen Fashion-Modehandel speichert, dass sie in der Lage sind, sich neue Konzepte auszudenken, um Influencer zu binden oder sowas wie About You Awards oder eine deutlich progressivere Strategie, wenn es um den Rollout in neue Märkte geht, habe ich da noch nicht so erlebt, aber da würde ich sagen, das beobachten wir mit einer neutralen Perspektive. Kann durchaus sein, dass das funktioniert. Fasse ich das richtig zusammen?
Und Ralf Dümmel wird ja auch Teil der Social Chain Group im Sinne von, dass er da in Vorstand geht. Ne, so und mal gucken. Also wie das funktionieren wird.
Wir bleiben gespannt und kommen damit auch schon zum Ende von unserem Podcast, dieser Ausgabe, der Oktober-Ausgabe von Manzli Heinem. Heinemann, werden sicherlich im November auch wieder über ein paar Werte sprechen müssen. Dann werden wir sicherlich rückblicken auf den Börsengang von Rent the Runway und werden auch mal schauen, ob sich der Kurs von The Hut Group bis dahin wieder erholt hat. Momentan, für die Leute, die es so ein bisschen interessiert, folgt mal dem Gründer, guckt mal bei financialtimes.com, da gibt es täglich neue Geschichten rund um diesen Wert. leider beziehen sich die meisten dieser Geschichten nicht auf das Kerngeschäftsmodell, ob die da ein gutes Business machen und besser Protein verkaufen, sondern es geht rund um Anteile, ob da jemand übervorteilt, untervorteilt, wurde so ein bisschen Gossip, der da drum entsteht und der führt halt zu Unsicherheit an der Börse. Da kann sich ja jeder seine eigenen Schlüsse draus machen. Da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge zu hören und zu sehen. In diesem Sinne, vielen Dank, Florian, für deine Zeit. Bis nächsten Monat.
In diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao.
Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. In der nächsten Woche geht es weiter mit Bräuninger, mit Holger Blecker, dem CEO, und Felix Kreier, dem Chief Customer Officer. Der war hier auch schon mal im Podcast. Damals haben wir über Marco Polo geredet. Und ich war auch gestern vor Ort in Stuttgart, habe mir mal angeschaut, wie denn so ein top stationäres Einkaufserlebnis aussehen kann und aussehen muss. Und würde ich in Stuttgart wohnen, würde ich auch bei Bräuninger kaufen. So bleibt natürlich nur der Onlinehandel und darüber reden wir auch in dem Podcast. Außerdem wahrscheinlich nächste Woche noch Miss Pompadour im Podcast, dem sehr, sehr spannenden Business rund um das Thema Farbverkauf online. Das ist eine Nische und ihr wisst ja, Nischen interessieren mich am meisten. In diesem Sinne, eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wenn ihr mir den Podcast hört.